Einen schönen guten Abend. Mein Name ist Tom Steininger. Ich begrüße Sie zu Radio Enlighten Next, unserem wöchentlichen Webcast für Bewusstsein und Kultur. Heute zugeschaltet ist Annette Kaiser. Annette, bist du mit in der Leitung?
Jawohl, ich bin hier in der Leitung.
Annette, schön, dass du dich aus der Schweiz zugeschaltet hast. Wir brauchen dich, glaube ich, in unserer Sendung eigentlich gar nicht mehr wirklich vorstellen. Annette Kaiser gehört zu den bekanntesten spirituellen Lehrern im deutschsprachigen Raum, ist in Unspunnen, in Interlaken in der Schweiz zu Hause, aber viel in Europa und in der Welt auch unterwegs. Wir haben auch schon verschiedene gemeinsame Projekte gemacht und ich glaube, wir dürfen auch sagen, dass uns eine tiefe Freundschaft verbindet.
Ja, das finde ich auch schon.
Und wir wollen heute über Mediation in einer rasenden Welt sprechen. Und was mich dazu veranlasst hat, über Mediation in diesem Zusammenhang zu sprechen, ist unter anderem die Tatsache, dass Mediation, wenn man die Medien verfolgt, einen immer prominenteren Platz auch in der allgemeinen Öffentlichkeit findet. Das heißt, Mediation vor 20 Jahren vielleicht oder 20, 30 Jahren doch eher ein Seitenthema kommt heute sehr oft auch in ganz großen Medien als eine wichtige Praxis für eine moderne Lebenspraxis vor. Was allerdings unter Mediation verstanden wird, ist sehr oft etwas, was mit Entspannungstechnik, mit Loslassen, mit einem gesünderen Leben zu tun hat und vielleicht auch berechtigterweise, weil ich denke, dass in einer Welt, die wirklich von Beschleunigung geprägt ist, ich denke, wir alle wissen das, ist ein Innehalten vielleicht wirklich eine Lebenspraxis, die wichtig und wichtiger wird. Nur darüber möchte ich gerne mit dir sprechen. Mediation ist eigentlich viel mehr oder kann eigentlich viel mehr sein. Mediation ist eigentlich eine radikale Haltung dem Leben gegenüber. Würdest du das auch so sehen oder wie würdest du deine Haltung zur Mediation beschreiben?
Das ist eigentlich sehr schön gesagt, was du gesagt hast, eine radikale Haltung. Ich würde ganz gerne jetzt nochmals, weißt du, mit deinem Untertitel oder Meditation in einer rasenden Welt und was du auch eingangs so besprochen hast, mich das noch einmal auch kurz vor Augen führen, weil es ist so, alles wird schneller bei uns. Die Züge werden schneller, Filmschnitte werden schneller. Langfristige Planung, 5 Jahrespläne gibt es gar nicht, ist gar nicht mehr möglich. Oder weißt du, wenn wir zum Beispiel vor den Nachrichten die Börsenkurve sehen, die ist ganz nervös inzwischen. Früher war das einfach noch 2, 3 Striche am Tag, ha? Und heute haben wir immer diese Ausschläge. Was, ja, und dann der Arbeitsmarkt und. Also es ist, so wie du sagst, eine ungeheure Beschleunigung. Und vielleicht auch oberflächlich betrachtet wird dann Meditation mehr als Mainstream so als Ausgleich genommen. Aber Meditation ist natürlich etwas viel Radikaleres. Wenn wir ja das Wort Meditation, Medizin, Meditation, Mediation, da haben wir überall dieses gleiche Sprachwort. Und das hat auch etwas mit Heilsein zu tun. Meditation, können wir auch sagen, hat ja das Ziel, jetzt ganz traditionell noch gesehen, uns ins Samadhi zu befördern. Und Samadhi, wenn man das auseinandernimmt, wie das Wort Samadhi, so heißt es eigentlich vollkommenes Gleichgewicht. Und vollkommenes Gleichgewicht meint natürlich in diesem Sinne nicht nur ein Ausgleich zwischen diesem rasenden äußeren Leben und der inneren Dynamik einigermaßen zurechtzukommen, indem wir anhalten, innehalten, sondern ein Gleichgewicht in einer Totalität, wo auch die feinstofflichen Körper des Menschen in ein Gleichgewicht kommen, wo das soziale Verhalten, der Umgang mit der Erde, wo alles sozusagen in eine höhere Harmonie im Kosmos gestellt wird und darüber hinausgeht.
Wie meinst du, kommt es, dass Meditation mit dieser inneren Ausgeglichenheit zu tun hat, oder wodurch führt Meditation zu dieser Ausgeglichenheit, die du beschreibst? Was aus deiner Sicht als spirituelle Lehrerin, was macht Meditation eigentlich aus?
Meditation macht Verschiedenes aus. Zunächst bist du ja angehalten, auf ein Sitzkissen oder ein Stuhl oder irgendwas anzuhalten. Einfach mal zu sein mit dir selbst. Das ist, ich denke, für die meisten Menschen schon eine riesige Herausforderung. Es gibt ein schönes Haiku, das heißt, die Melone auf dem Feld, die sich selbst aushält. Und weißt du, mal einfach anzuhalten, zu sitzen, den Körper nicht immer zabberig haben, sondern man sagt, auch wenn der Körper ruhiger wird, kann der Geist auch ruhiger werden. So, das beginnt mal schon mit dem, oder? Und dann geht es ja darum, dass die äußeren Sinne, die wir immer gebrauchen und die uns ständig Informationen oder Austausch im Austausch sind, dass die sozusagen nach innen gewendet werden oder die Aufmerksamkeit nach innen ins innere Wesen gerichtet wird. Und dann entdeckt man meistens zuerst einmal, was da überhaupt los ist. In dem inneren Sein des Menschen, da kommen die Gedanken und da sieht man Dinge, wo man dachte, ja, das gehört doch gar nicht zu mir. Und da gibt es Gedankenstränge, plötzlich gibt es Emotionen und, und. Also eigentlich wird man bewusst der eigenen inneren Alchemie, was da alles zusammenwirkt. Und da gibt es natürlich dann auch Schatten, die man zu konfrontieren hat, abgespaltenes, sowohl Juwelen wie eben auch Schattenanteile. Und dann geht es langsam in eine tiefere Bewusstseinswelle hinein, würde ich jetzt das mal sagen, die eigentlich immer da ist, aber in denen wir gar noch nicht zu Hause sind, im heutigen Menschsein, im Mainstream. Nämlich Bewusstsein an sich. Und Bewusstsein an sich wird ja klassisch beschrieben mit verschiedenen Qualitäten zunächst einmal, und dann gibt es etwas, das unbeschreibbar wird, jenseits von Worten. Aber die Qualitäten, die wir noch so, ich sage das, der Maharaj beschreibt die, oder die Buddhisten beschreiben auch, pures Gewahrsein zum Beispiel mit der Qualität leer. Und einfach mal nur schon leer sein. Das zuzulassen, das ist so eine wunderbare Dimension, wo alles Gewicht jenseits von die Rucksäcke, die wir so mit uns tragen, das fällt alles ab in dieses Leersein. Dann geht es darum, eben, also Qualität ist leer, oder die Eigenschaft wahrnehmen, Bewusstsein ist bewusst, und sich in Liebe manifestieren, wo wir dann auch wieder verstehen, wie Geist und Materie auf eine Weise eben nicht alles oszillierend eine ganz andere Bewusstseinswelle uns erreicht. Und eine andere Definition ist diese Satchitananda aus dem Hinduismus, wo wir irgendwie aufgehoben sind, wo es still wird und wo so eine unendliche Liebe sich aus sich selbst heraus für das alles wie Flügel ausbreiten kann, das doch zugleich völlig transparent eben ist. Und das ist so eine Wohltat für das Menschsein. Da sind wir irgendwo ganz Mensch.
Danke für diese Ausführung, uns einfach durch auch diesen Bogen durchzunehmen der Meditation. Und wenn ich ganz zu dem Anfang deines Bogens zurückkommen darf, ich finde, auch aus meiner eigenen Meditationspraxis sprechend, dass eigentlich das erste Spannende beim sich hinsetzen in Meditation genau darin besteht, dass ich in dem mich hinzusetzen, ob es ein Kissen ist oder auch nicht, mich hinzusetzen und mich mit dem Vorsatz hinzusetzen, loszulassen, ich interessanterweise erst in diesem Tun wirklich eine Konfrontation damit erlebe, woran ich alles festhalte. Das ist ja an und für sich schon eine unheimlich aufklärende Einsicht in mich selber zu sehen, in dem Augenblick, wo ich die Absicht habe oder mich mit der Absicht hinsetze, einfach nichts anderes zu tun, als loszulassen, dass ich in dem eigentlich erst wirklich gewahr werde, wie meine Innenwelt, meine Gedankenwelt, meine Gefühlswelt, meine Erinnerungswelt, alles Dinge sind, die Kräfte in mir halten und Kräfte in mir binden, und dass dieses Loslassen, das eigentlich nach dem Einfachsten vom Einfachen klingt und von einer bestimmten Perspektive ausgesprochen auch das Einfachste vom Einfachen ist, oft im Widerspruch zu vielen Dingen steht, die eigentlich mein Alltagsbewusstsein ausmachen. Und dann das, was du ansprichst mit dieser Bewusstseinsebene, die ja, wenn man Bewusstsein einfach als Wachheit beschreibt, und du hast das ja gesagt, Bewusstsein an sich, kann man natürlich das auch so beschreiben, dass es einfach ein Bewusstsein ist, das nicht von diesen Inhalten gefüllt ist, die normalerweise mein Bewusstsein eben füllen. All die Dinge, die ich denken zu müssen, all die Gefühle, an die ich glaube, mich anhalten zu müssen, und welche Freiheit und welche innere Weite möglich wird, wenn einfach Bewusstsein sein darf. Und dann sagst du natürlich, und das, da würde ich dich gerne weiter zu fragen, dass das mit eigentlichem, wirklichem Menschsein zu tun hat. Und da würde ich dich gerne fragen, wie kommst du zu der Aussage?
Aha, das ist jetzt, weißt du, ich komme ja aus ursprünglich einmal, aber ich würde heute mich als universelle spirituelle Lehrerin bezeichnen, aber ich komme ja aus der Sufi-Tradition, und da war unser Weg so charakterisiert, es geht ums ganz Menschsein. Mhm. Also, das bekam ich schon mit der Frau Twidi Milch, sozusagen der spirituellen Milch kam das rein, und das verstehe ich auch natürlich heute so, losgelöst eigentlich von jeglicher Tradition und dieser gleichzeitige Inhalt.
Weil es ist schon eigentlich eine radikale Aussage, dass dieses Loslassen, dass er in einem gewissen Sinn, so wie wir es beide beschrieben haben, ja auch etwas damit zu tun hat, die Welt ganz hinter sich zu lassen. All das, was wir als Welt verstehen oder was als Welt sich uns zeigt, all das hinter sich zu lassen, um wirklich etwas Raum zu geben, das nichts anderes ist als Bewusstsein, Wachheit an sich. Da ist eine radikale Lehre, und das als unser eigentliches Menschsein zu bezeichnen, hat natürlich schon die Radikalität, dass all die Dinge, die wir eigentlich meinen, was unser Menschsein ausmacht, es letztendlich vielleicht gar nicht ist.
Ja, also ich würde das so sagen, gell? Sri Aurobindo zum Beispiel sagt, dass so unser alltägliches Bewusstsein, dass wir so im Rational oder in den verschiedenen Leben so schwingend haben, im ersten C, dass es eigentlich immer noch halb Mensch, halb Tier ist. Mhm. Es ist noch nicht bewusst, ganz bewusst. Und ich denke, was du sagst, wir müssen tatsächlich nicht nur die Welt hinter uns lassen, sondern alle Gottesbilder auch noch, oder? Also das ist ja nochmals eine andere Welt. Also die Selbstbilder, die Weltbilder und die Gottesbilder. Und gleichzeitig, wenn wir ja gut darin verankert sind, in diesem Gewahrsein oder dieser Präsenz, lernen wir ja mit der Zeit all die anderen Geschenke, die wir mitbekommen haben, weißt du, wie denken können, wie Gefühle, die werden auch feiner, wenn die auch, wie soll ich sagen, mehr auf einem Brett gesurft werden, als dass wir identifiziert sind damit ihnen. Mhm. Oder auch die Sinneswahrnehmung, all diese Aspekte des Menschseins bekommen eine ganz andere Qualität noch einmal, weil wir nicht damit identifiziert sind, aber sie eben einsetzen dürfen. Und sie werden nach meinen Erfahrungen auch viel feiner. Also der Mind wird geschmeidig, oder? Und verfeinert sich durch Intuition, durch innere Eingebung und kann intellektuell, wenn du so willst, weil er nicht besetzt ist oder nicht verhängt ist, in Begrifflichkeiten viel kreativer wirksam werden.
Nee, das kann ich nur aus meiner eigenen Erfahrung auch bestätigen. Ich finde es in meiner täglichen Meditationspraxis eigentlich immer wieder einen wunderbaren Augenblick, wenn wirklich Meditation gelingt, wenn ich das so sagen darf, wenn wirklich Meditation etwas ist, dem man sich hingibt und wenn man dann aufsteht vom Kissen und wieder bildlich oder auch direkt gesprochen in die Welt geht, dass auf einmal die gleiche Welt, aus der man sich ja vorher in die Meditation gesetzt hat, aus einer ganz anderen Perspektive wahrnehmbar ist. Dass es wirklich eine eindringliche Erfahrung ist, dass der Blickwinkel, aus dem das Gleiche wahrnehmbar ist, eine Weite und eine Freiheit hat, die einfach damit zu tun hat, dass es in welchem Maße auch immer zu einem Teil oder ganz gelungen ist, all das, was Welt ausmacht, einfach mal loszulassen. Und dass hier all das, was ja nachher wieder da ist, also all unsere Alltäglichkeiten, unsere Sorgen, unsere Projekte, unsere Ambitionen, in dem Licht von Freiheit anders wahrnehmbar sind und ich auch aus einer ganz anderen Freiheit auf all das reagieren kann, wo Meditationspraxis, und würde ich auch gern von dir hören, was deine Erfahrung mit Meditationspraxis ist, wirklich zu einem täglichen Brot wird, diese Dimension zum Teil meines Lebens werden zu lassen oder mehr als zum Teil meines Lebens zur Grundlage meines Lebens werden zu lassen.
Ja, ich habe so meine Erfahrung damit gedacht, gell, dass du zuerst einmal für mich wirklich in der Meditation, weißt du, diese Tiefe, wenn ich so sagen darf, diese Dimension, diesen Geschmack, eindeutig, klar, anhaltend, oder? Mhm. Erfahren darf, mal mehr, mal weniger, wie das so ist. Und dann ist es eigentlich so, dass ich eine Phase hatte, wo diese Bewusstseinstiefe und Weite immer mehr ins Alltägliche hinein schwingt, so dass jeder Augenblick Meditation ist. Mhm. Also ich habe dann so, ich definiere so, alles ist Meditation, oder? Mhm. Oder nichts ist Meditation. Weil Meditation, man muss ja auch wieder aufpassen. Einerseits ist es wie, wenn ich Menschsein kultiviere in der heutigen evolutiven Phase, wo die Menschheit steckt, denke ich, ist das notwendig. Das ist wie ein Pianist, der am Klavier lernt, gut zu spielen. So lernen wir auf eine Weise, zunächst mal Sonaten zu spielen oder was immer, oder Tonleitern in der Meditation. Und dann ist es für mich wirklich die Frage, wie geht das in den Alltag so, dass eigentlich alles, jeder Augenblick, und ich fand es so schön, was du gesagt hast, die Hingabe, ne? In der Meditation, ja. Dass jeder Moment eigentlich diese Hingabe ans präsente, wache Dasein mit allem, was da herumtanzt, stattfindet. Und das gibt für mich eine ganz, ganz andere Lebensqualität. Ja. Und was vielleicht noch anzufügen ist, ich hatte auch mal wirklich ausprobiert, weil ich habe gemerkt, weißt du, dass jahrelang auf dem Kissen sitzen oder ob wir da schämen oder wie, das spielt ja keine Rolle. Aber diese Sitzungspraxis hat auch bei mir ein Ich-Teil hineingenommen, dass wenn ich mal nicht meditiert habe, dass mir völlig unwohl war. Mhm. Also im Sinne von, ich meditiere, also bin ich. Da muss ich diesen Teil, wenn du so willst, entwöhnen. Im Sinne von, jeden Moment, ob ich sitze oder nicht sitze, ist Meditation. Oder nicht Meditation, weil wie sprach ich das gar nicht richtig ausdrücken können. Dann habe ich aber, auch wenn das so ist, jetzt in meiner eigenen Praxis, tue ich einfach das, wo ich weiß, was hilfreich ist, um noch tiefer, noch weiter in diese Seinsqualität, das ja dann auch für mich das Werden beinhaltet, da das zu vertiefen. Und natürlich sitze ich auch wieder heute, verstehst du?
Nein, ist spannend, dass du das sagst, weil es erinnert mich einfach sehr an die Art und Weise, wie Andrew Cohen, mein eigener Lehrer, das in seinem eigenen Leben irgendwie durch verschiedene Perioden durchgegangen ist. Weil er war ja, bevor er Lehrer geworden ist, ein sehr starker Meditierer. Also Meditation war wirklich ein sehr zentraler Bestandteil seines Lebens. Und seine zentrale Erfahrung war mit seinem Lehrer, dass Freiheit keine Anstrengung bedarf.
Genau.
Und das war für ihn eigentlich so, also ich glaube, wenn man ihn fragen würde, was so sein Durchbruchserfahrung war, dann war es genau dieses, Freiheit bedarf keiner Anstrengung. Ja. Und die Konsequenz, die er daraus gezogen hat, in den Jahren seines beginnenden Lehrerseins, ist, dass er eigentlich gesagt hat, sich überhaupt zur Meditation hinzusetzen, ist eine Verleugnung der Freiheit.
Gut.
Und eigentlich jahrelang, interessanterweise auch sogar zu der Zeit, wo ich ihn begegnet bin, eigentlich noch gesagt hat, dass Meditation eigentlich eine sinnlose Tätigkeit ist, weil sie eigentlich genau das verleugnet oder sich genau auf das vorbereitet, worauf man sich nicht vorbereiten kann.
Ja, genau.
Und hat dann aber in seinen späteren Arbeitsjahren dann zu dem Punkt gefunden, dass es trotzdem wichtig ist, diese Praxis oder eine Praxis als wirklich auch tägliche oder einfach wichtigen Teil des eigenen Lebens zu halten, um eine Verwurzeltheit in dieser Dimension zu erreichen, um dann auch das möglich zu machen, wovon du sprichst, dass letztendlich Meditation nicht eine Frage ist, wo man sitzt, sondern eine Frage dessen ist, dass man als Mensch lebendig und bewusst ist.
Ja. Schön, dass du das so erklärst. Das wusste ich nur so ungefähr, weil, weißt du, diese Sachen, die ich da erzähle, sind eher einfach so entstanden, weil in meinem Pragmatismus auch und in der genauen Beobachtung, weißt du, in der genauen Selbstbeobachtung. Und ich halte Meditation nach wie vor für absolut sinnvoll. So, es ist einfach, erstens ist es eine Freude, mit der Zeit wirklich zu sitzen. Es ist eine unglaubliche Erholung. Und wir sind immer am Weiterlernen.
Genau. Und um es nochmal einfach auch zurückzubringen zu dem Titel, den ich ja absichtlich so gewählt habe für unser Gespräch, Meditation in einer rasenden Welt, und damit ist ja ein starkes Bild angesprochen und auch eine starke Erfahrung, die wir, glaube ich, alle in dieser Zeit teilen, dass diese Beschleunigung auch eine tiefst menschliche Herausforderung ist.
Ja.
Und vielleicht, um es provokant zu sagen, ist keine Zeit besser geeignet für die Meditation als diese Zeit, weil es so offensichtlich ist, dass dieses sich schneller und schneller und schneller drehende Karussell eigentlich nur in den Mittelpunkt, der sich nicht mitdreht, wirklich zu seiner Freiheit findet. Das heißt nicht, und darüber möchte ich gerne mit dir reden, dass die Antwort der Meditation ist, sich aus der Welt, aus dem Werden, ganz in das Sein zurückzuziehen, ganz und gar nicht. Weil, bin neugierig, was du dazu sagst. Letztendlich ist ja unser Menschsein ausgedrückt in unserem Dasein, in Lebenssein, in sich ins Leben einbringen. Das heißt auch in die sich beschleunigende Welt einbringen, nur aus welcher Dimension komme ich und welche Freiheit bringe ich in diese Welt und woher gründet sich diese Freiheit. Ich glaube, darauf ist eine tiefe, authentische Meditation eine mögliche Antwort.
Ja, also ich finde, dass du das sehr schön gesagt hast, weißt du. Und ich glaube, da drin steckt ja auch in diesem Drive der Beschleunigung der rasenden Welt, sehe ich eben auch einen evolutionären Punkt,
ja,
der sich so äußert, dass wir ja, ich meine, nicht nur mit der rasenden Welt von der Beschleunigung her, dass alles schneller wird, sondern auch von der Unmöglichkeit, wie sich die Dinge langsam entfalten, zerfallen auch stückweise. Wir sind mit den Informationen, die wir alle haben, weißt du, wo wir, ich würde von innen her und von außen her evolutionär gestoßen werden in die nächste Dimension, wirklich nachhaltig verankert zu sein und daraus ko-kreativ, schöpferisch tätig zu werden.
Und damit hast du natürlich eine Dimension angesprochen, die für uns beide auch eine wichtige Dimension ist und die meines Erachtens auch einfach eine wichtige Dimension einer gegenwärtigen und einer progressiven Spiritualität ist, nämlich dieses Werden der Welt als zutiefst auch mystische Realität anzunehmen, dass dieses eine Werden nicht etwas ist, das man hinter sich lässt, sondern dass dieses eine Werden eigentlich auch nicht von dem getrennt ist letztendlich, was mich als Mensch ausmacht, dass wir Teil dieses einen großen Werdens sind. Und das ist eine Dimension, die früher in Spiritualität oft nicht diese Bedeutung hatte,
ja,
die vielleicht gerade auch deswegen, weil wir als Menschen mehr denn je uns bewusst werden, dass Veränderung real ist. Wir leben in einer Welt, wo wir einfach wissen, dass unsere Kinder nicht in der gleichen Welt leben werden, wie wir leben. Vor 100, 200 Jahren war das noch so, dass man sich ungefähr ausmalen konnte, wie die Enkel leben werden.
Genau.
Heute ist es wahrscheinlich vollkommen unmöglich, sich wirklich auszumalen, wie die Welt in 20 Jahren aussehen wird. Das verändert unsere Wahrnehmung von Welt.
Ja.
Aber dieser evolutionäre Impuls sieht natürlich anders aus, lass es mich so formulieren, wenn er auch eine Transparenz über sich hinaus hat.
Oh ja.
Und das ist diese Dimension, die Meditation ausmacht.
Ja, also ob das jetzt die Meditation ausmacht oder nicht, das weiß ich nicht. Weißt du, weil Meditation ist für mich auch ein Stück weit ein Werkzeug. Ein Stück weit, wenn du so willst, Strategie. Und was du davon redest, wenn du von Transparenz redest, dann meinst du ja eigentlich das Nichts, die Leere.
Ja.
Und das ist richtig. Wie wir im Werden stehen, ob wir frei sind oder in die Berührung des Transparenten zugelassen haben, vollkommen, das macht ein riesiger Unterschied.
Ja.
Und da ist absolut entscheidend, wie wir mit dem Allem umgehen, alles das ist. Weißt du zum Beispiel, das ist ja wie, der Eckhart Tolle hatte das einmal gesagt, mit dem Mitgefühl nicht, im Gegensatz zum Mitleiden, das Mitgefühl sieht den Menschen, du kannst auch dann sagen, die Erde, die Tiere, alles was dazugehört, das ganze Erdensystem, in seiner Verletzlichkeit und hat Anteil am Verletzlichsein. Das ist das, der menschliche Teil. Und gleichzeitig sieht er, dass die Ewigkeit oder die Transparenz in allem, der Leerraum, der heilige Leerraum. Und nur wenn das wirklich in der Mitte ist, in der Balance, hast du nicht ein Mitleiden, sondern ein Mitgefühl, das einfach fühlt, aber auch nicht, wie soll ich sagen, weißt du, diese Welt im Kontext des ganzen Kosmos. Ich meine, es ist winzig klein und ob jetzt diese Welt weiter besteht oder nicht, ja, also, weißt du, in Anbetracht des Ganzen ist das sehr relativ und gleichzeitig eben sehr kostbar.
Ja. Aber es ist diese Dimension von Freiheit, die du ansprichst, die so diesen radikalen Unterschied setzt. Und ich nehme an, dass es auch das ist, was du gemeint hattest, wie du gesprochen hast, dass es unseren Verstand, unser Hiersein flexibler macht, geschmeidiger macht, dass diese Geschmeidigkeit ja ein Ausdruck ist der Freiheit, in der wir dieser Welt begegnen können. Und das, was Mediation jetzt auch als Metapher, weniger als Strategie angesprochen, wirklich ausmacht, ist ja, dass all das, was normal unsere Identität, unser Identifiziertsein ausmacht, durch die Erfahrung dessen, was du hier ansprichst, untergangen wird. Auf einmal wird all das, was ich auch bin, der Ort, wo ich geboren bin, die Eltern, die ich hatte, die Freunde, die ich habe, die Ambitionen, die ich habe, das ist ja alles da. Aber es kommt etwas anders in die Sichtbarkeit, dass ich noch viel mehr bin. Und dieses, was hier zur Sichtbarkeit kommt, hat etwas Ungetrenntes, etwas nicht Geteiltes. Und diese Freiheit, die hier wahrnehmbar wird, erlaubt mich wirklich in dieses mich einbringen, auch eine ganz andere Freiheit mit einbringen zu lassen. Und das ist das, was Mediation so radikal anders sein lässt als eine Entspannungstechnik, weil es eigentlich eine Praxis der Freiheit ist.
Ja, natürlich. Entspannung, weißt du, Entspannungstechniken entspannt einfach momentan, aber ist nicht transformativ.
Genau.
Und wenn wir natürlich von der Meditation an sich sprechen, dann geht es um Transformation. Und Transformation heißt eigentlich die Loslösung von Identifikationen. Und wenn wir, das haben wir in ganz kleinen Beispielen, sehen wir ja das, wenn wir nicht mehr identifiziert sind, wie wir dann zum Beispiel in einem Gespräch, in einem Miteinander, wie soll ich sagen, fast spielerisch Lösungen finden können, anstatt auf einem Standpunkt zu beharren und kämpfen, das ist ja fast Mittelalter. Im Vergleich zu, you know, von dieser Offenheit, wo es nicht mehr um dieses Ich und Mein geht, sondern um das Ganze, und in diesem wachen Dasein, dass auch diese wirklich dieses feine Empfinden der Liebe, das mitschwingt, wo du plötzlich für das Wohl von allen denken kannst und dich nicht mehr im Mittelpunkt siehst. Das ist natürlich ein ganz anderes Lebensgefühl und plötzlich wird das spannend in einem Miteinander wirklich Neues zu erschaffen.
Ist es nicht so, dass dieses Miteinander einfach auch eine ganz andere Dimension annimmt, wenn wir einfach wahrnehmen, dass wir letztendlich etwas ganz anderes sind, als was wir meinen zu sein. Und dass deswegen Mediation wirklich dann zu sich selber findet, mehr als eine Entspannungstechnik ist, wenn es einfach diese transformative Kraft hat. Und dass vielleicht genau deswegen, weil es so offensichtlich ist, zumindest erscheint es mir offensichtlich, dass das rasende Tempo etwas ist, wo ich in diesem Rasen eigentlich nicht mithalten kann. Wo dieses Rasen eigentlich etwas ist, das uns nur dazu bringt, uns vollkommen radikal zu verlieren, dass das vielleicht in einer gewissen Weise auch ein großer weltlicher Koan ist, der uns anhält zu sehen, das ist nicht das, was die Welt im tiefsten ausmacht, das ist nicht das, was uns als Menschen im tiefsten ausmacht, da ist eine vollkommen andere Dimension. Vielleicht ist das auch der Grund, dass Mediation oder eben auch Spiritualität heute eine neue Aktualität findet, weil der Widerspruch so offensichtlich ist, dass es so offensichtlich ist, dass es eine Transparenz zu etwas anderem braucht, um hier wirklich auch in einer Weise da sein zu können, dass wir nicht in diesem Karussell verfangen sind.
Ja, aber ich stimme dir vollkommen zu. Es ist ja so, entweder verlieren sich die Menschheit in diesem Karussell, werden so absorbiert, dass sie eigentlich in der Unwissenheit stecken bleiben, oder sie werden so aufgerieben, die werden alle so aufgerieben und werden sozusagen katapultiert in ein Suchen oder Finden der nächsten Dimension, wenn ich so sagen darf, die natürlich über die Meditation sich offenbaren kann.
Lass mich doch auch so fragen, wenn Menschen einfach merken, da ist was dran, in welcher Form auch immer, an Meditation ist was dran. Das ist eine Dimension, die vielleicht in meinem Leben einen gewissen Platz hat. Das ist etwas, das eine Bedeutung hat. Wie soll man sich dieser Dimension nähern?
Du meinst für Menschen, die noch nie von sowas gehört haben?
Für Menschen, zumindest die das Gefühl haben, das ist Neuland für sie. Ob das jetzt ein noch nie gehört haben ist oder etwas, dass sie das Gefühl haben, sie machen das schon länger, sind aber noch nie irgendwo hingekommen. Für Menschen, die das Gefühl haben, das ist etwas, was wichtig ist, aber sie wissen eigentlich nicht genau, wovon die Rede ist.
Das ist ja meistens so, gell? Und meistens sind die Menschen einfach fasziniert, wenn sie einen anderen Menschen treffen, der irgendwo diese Ruhe hat, weißt du? Und diese Gelassenheit und Heiterkeit und auf eine Weise auch diese unendliche Liebe für das Wesen, das gerade hier steht. Das ging ja bei mir auch so bei Frau Zidi damals. Also es gibt Möglichkeiten, diesen Menschen zu sagen, geht doch mal dahin und meditiert mit denen mit oder liest doch einmal ein Buch, das vielleicht spricht sich das an. Ich sage immer den Menschen, wir haben wie nie zuvor unglaublich viel, eine weite Palette von Möglichkeiten. Und ich denke, wichtig ist, dass die Menschen mit innerer Resonanz gehen, wo es irgendwo hüpft, innen drin auch, wo eine Freude da ist. Und dann würde ich sagen, dich einlassen einmal in eine wirkliche Praxis und nicht fünf verschiedene Praxis nebeneinander oder hintereinander oder so zu lassen, weil ich denke schon, dass es dann gut ist, mit einer Praxis wirklich längerfristig zu gehen, weil da die verschiedenen Schwellen und die verschiedenen Stufen, wenn ich so sagen darf, es sind ja eigentlich keine Stufen, aber trotzdem gibt es innere Bewegungen, die klar charakterisierbar sind, dass diese sich auch wirklich transformieren können, ins Bewusstsein kommen und integriert und transformiert werden können.
Du hast jetzt eine interessante Dimension angesprochen. Du hast einerseits angesprochen, dass es wichtig ist, sich zu etwas, lass es mich so formulieren, zu committen.
Ja, so.
Damit meine ich einfach die Gegenhaltung zu dem Shopping gehen, der verschiedenen Dinge, die irgendwie gerade spannend sind.
Ja.
Und du hast, was damit ja auch mitgemeint ist, angesprochen, dass es hier auch ein gewisses Durchhaltevermögen braucht.
Oh ja.
Warum?
Durchhaltevermögen, warum es das braucht?
Ja.
Es braucht nicht nur Durchhaltevermögen, es braucht Mut, es braucht noch ganz verschiedene andere Qualitäten. Wenn du so willst, weißt du, wir werden ja in diesem Menschsein, sind ja verschiedene Sachen von uns, die als Potenzial da sind, werden ja hervorgeholt. Zum Beispiel brauchst du auch Mut, deine Schatten wirklich anzuschauen, radikal. Keine Angst zu haben, verstehst du, kommst ja auch in dieser inneren, ganz existenziell an Ängste, an Panik, oder an Urängste ran. Da braucht es auch Führung, denke ich, Guidance von jemandem, der das kennt. Durchhaltevermögen, ja, selbstverständlich, das wissen wir schon aus den Ideen, dass es das braucht. Weißt du, es braucht aber auch Empfänglichkeit, es braucht Hingabe, es braucht auch das Aushalten, wenn nichts geschieht, weißt du. Also es sind verschiedene Qualitäten, denke ich, die da auch geschult werden in uns. Es war noch etwas, das mir noch aufgefallen ist. Warte jetzt mal, du hast gesagt, diese Entscheidungskraft, und weißt du, ich glaube sogar, es ist notwendig, die Spiritualität oder das, was wir letztendlich nicht bezeichnen können, als Priorität zu beachten. Mhm. Also sogar, verstehst du, wenn ich eine Prioritätsliste habe, dann war das in meinem Leben, habe ich einen bestimmten Punkt, war die Spiritualität das Erste. Mhm. Und ich war ja Mutter und ich war verheiratet und so, und das hat nicht darunter gelitten, verstehst du? Aber das ist wichtig, dass wir dort, denke ich, sogar eine Priorität setzen.
Ich glaube, da hast du jetzt einen ganz entscheidenden Schlüsselsatz gesagt, der eben auch ernsthafte Spiritualität, ernsthafte Meditation von Entspannungstechniken unterscheidet. Und der wahrscheinlich sehr, sehr viel mit dem zu tun hat, was du auch vorher mit dem Mut angesprochen hast. Ja. Weil die Priorität, die du hast, die einfach ausspricht, dass das in meiner Prioritätenliste an oberster Stelle steht, heißt ja nichts anderes, als dass ich alles andere dem nachreihe. Nicht, dass es unwichtig ist, aber dass ich es nachreihe. Ja. Aber das, wenn ich das ernst meine, gehe ich ja ein unheimliches Risiko ein.
Absolut.
Weil ja alles andere damit am Spiel steht. Ich weiß ja nicht, was hier auch aufgegeben werden muss, um diese Priorität zu halten. Und wenn dieses Commitment ernst ist und dieses Commitment sowohl in meiner Lebenspraxis als auch in dem sich einfach hinsetzen und loslassen. Selbst dieses Hinsetzen und Loslassen braucht ja eigentlich, wenn ich es ernst meine, eines tiefen Mutes, ja, weil ich angesichts was auch immer sein möge, dem die Priorität geben möchte. Und das kann schon furchteinflößend sein für all die Teile, die eigentlich an etwas festhalten wollen. Und zu sehen, diese Entschiedenheit, dem Priorität zu geben, ist vielleicht, und da bin ich auch neugierig, ob du das auch so sehen würdest, der entscheidende Punkt, der wirklich spirituelle Praxis, Meditation zu etwas Authentischem werden lässt.
Ich glaube, weiß, es geht nicht anders, sonst verwischen die Felder. Mhm. Das ist einfach meine Erfahrung, oder? Wenn das irgendwo unter anderem ist, ja, ist einfach, verstehst du, es braucht transformative Kraft. Mhm. Und diese transformative Kraft muss irgendwo innerlich aufgebaut werden. Mhm. Und wenn das nicht ganz vorne steht, verlieren wir zu viel Lebensenergie an andere Dinge nicht, weil es andere Dinge sind, sondern weil die Identifizierung damit, ja, nicht losgelöst werden können.
Genau.
Und ja, weißt du, ich meine, Spiritualität, es ist nicht eine Spielwiese, sondern es ist ein hoher Standard.
Ja.
Und es ist Dekonstruktion. Und es ist nicht immer lustig auf dem Weg, you know, wenn es dekonstruiert und gleichzeitig ist das Einzige, was uns die Freiheit schenkt, weißt du? Ich meine, ich weiß einfach nichts Besseres.
Das ist ja fast die Ironie der Sache, dass das, was aus einer gewissen Perspektive wirklich erschreckend ist, aus einer anderen Perspektive das ist, wo man einfach weiß, es gibt nichts Besseres.
Ja,
und dass die Priorität, die du setzen, die du vorher sagst, was man setzen muss, ja eigentlich auch eine Frage ist, welcher Perspektive gebe ich Priorität?
Ja.
Und wahrscheinlich hat das dann auch...
Was ich anfügen wollte, ist ja eigentlich auch natürlich im Rückblick mit der Erfahrung, all die anderen Bereiche profitieren absolut von dieser Freiheit.
Ja.
alles, die Beziehungen, Muttersein, Geliebtesein, im Arbeitsbereich, mit der Verfeinerung der Welt und dem Empfinden, weißt du, was wir hier antun und so. Also all diese Dinge, mhm. Intelligenz, alles, mhm. weißt du, alles beginnt ja in einem Licht zu vibrieren, wo Heilmeditation, Heilsein mhm. wirklich stattfindet.
Schön. Annette, wenn du auch einverstanden bist, würde ich gern jetzt das Gespräch auch aufmachen wollen und sehen, ob von unseren Hörerinnen und Hörern sich einige vielleicht auch telefonisch oder per E-Mail hier mit in dieses Gespräch mit dir einbringen möchten. Ich sage dazu die Telefonnummer durch, unter der sie uns hier im Studio erreichen können. Das wäre die deutsche Telefonnummer 023 4 543 98 10, in Österreich 01 26 505 40 und in der Schweiz 044 595 90 30. Der Zugangscode für alle Länder gleich: 92 54 32, gefolgt von der Raute-Taste, 92, 54, 32. Die Telefone sind in der Grundschaltung stumm geschaltet. Mit der Stern-6-Tastenkombination können Sie sich freischalten, sodass wir Sie auch hören können und nach Ihrem Gesprächsbeitrag mit Stern 6 auch wieder stumm schalten. Die E-Mail-Adresse noch einmal radio@enlightennext.de, radio@enlightennext.de. Und damit auch die Frage, ob vielleicht hier jemand schon direkt in der Leitung ist, der sich ins Gespräch einbringen möchte. Wenn es jetzt per Telefon noch nicht der Fall ist, habe ich hier eine der E-Mail-Anfragen, die uns erreicht haben. Da schreibt ein Hörer: Ihr habt beide davon gesprochen, dass man in gewissem Sinn sich gar nicht hinsetzen muss, um zu meditieren, sondern Meditation im Alltag praktizieren kann. Also handeln und meditieren gleichzeitig. Wenn ich tief meditiere, habe ich kein Bewusstsein von meinem Körper, kann somit nicht handeln. Also wie geht das zusammen? Könnt ihr dazu noch etwas sagen? Annette.
Ja. Es gibt in der Meditation im transzendentalen Bewusstseinsbereich verschiedene Frequenzen. Mhm. Und eine ist, und zwar hat das Ramana Maharshi sehr präzise beschrieben, es gibt wie eine ekstatische Bewusstseinsraum, wo Körperempfinden alles weg ist, nicht mehr vorhanden ist. Mhm. Es gibt dann eine zweite Ebene, wo er sagt, Mauna, das große Schweigen beginnt und wo das Sein wieder wahrnehmbar ist, mhm. und wo eine unglaubliche Liebe für das Alles beginnt zu singen. Und die dritte Ebene ist, wo es aus sich selbst heraus handeln will. Mhm. Und das finde ich recht interessant.
Ja.
Also das ist überhaupt nicht unvereinbar letztlich.
Mhm.
Vielleicht dazu solch ein Hinweis. Also ja. Für mich ist das so.
Ja. Das, was du am Schluss jetzt angesprochen hast, dass es aus sich selbst handeln will, ist natürlich der Schlüsselsatz, weil das, was wirklich in der Tiefe erfahrbar ist, hier auch zum Ausdruck kommen möchte.
Ja.
Und das ist natürlich auch ident mit dem, was du vorher gesagt hast, mit den Prioritäten.
Ja.
Und insofern ist wahrscheinlich auch eine andere Art und Weise, auf diese Frage zu antworten, dass es letztendlich ja wirklich auch um die eigene Priorität im Leben gibt, wenn diese Ebene, diese Erfahrung, diese Tiefe eine Realität hat, welchen Priorität hat sie in der Art und Weise, wie ich Leben lebe? Und wenn das wirklich, so wie du es angesprochen hast, die erste Priorität ist, dann kann das ja nichts anderes sein als ein Ausdruck von Mediation. Und da macht es für mich auch Sinn, dass es da in dem Sinn auch irrelevant ist, ob ich sitze oder gehe, stehe, rede. Was zum Ausdruck kommt, ist das, was wirklich die Priorität meines Lebens ist. Die Praxis des Sitzens, und da ist es wahrscheinlich auch die Strategie, von der du sprichst, ist, diese Priorität auch zu üben. Und ja, da würde ich dazu sagen, einfach sich hinzusetzen und sich vorzunehmen, eine Stunde oder welche Zeit auch immer, einfach auch still zu sein, körperlich still zu sein, ist eine gute Einübung, der Stille Priorität zu geben.
Ja, also, weißt du, für mich ist es ehrlich gesagt, für mich gibt es gar nicht mehr diese Unterscheidung zwischen Handeln und Meditation. Oder es ist für mich nicht einmal nur Handeln, es geht auch ums Denken, weißt du? Es geht um die Sprache auch und Handeln, es geht um alle Lebensbereiche. Und in der Präsenz von Augenblick zu Augenblick, das ist ja letztendlich Meditation auch. Nebst, you know, dass ich manchmal so sitze und bestimmte Aspekte vertiefen möchte, ist für mich jeder Moment auch eine Meditation, was immer darin ich tue. Ich bin gewahr dessen. Und damit ist das kein Gegensatz mehr, sondern Sein und Werden tanzen in einem Miteinander von Augenblick zu Augenblick.
Lass mich noch eine Frage, die uns hier per E-Mail erreicht hat, vorlesen. Da schreibt die Hörerin: Lieber Tom, liebe Annette, vielen Dank für euren Dialog. Im Zuhören öffnet sich buchstäblich diese Freiheit, von der ihr sprecht, in mir. Was mir auffällt und wie ich euch verstehe, geht es überhaupt nicht darum, die Welt zu entschleunigen, sondern die tiefe Freiheit in mir zu kennen, die ich selbst bin. Und dazu braucht es das Loslassen von allen Ideen, Vorstellungen, von allen Weltbildern. Annette, du hast auch das Loslassen von allen Gottesbildern angesprochen. Könntest du noch etwas erläutern? Gibt es nicht auch einen wahren Glaube an Gott und Zugang in dieser Tiefe in uns?
Es kommt sehr darauf an, was wir mit dem Wort Gott verstehen. Sobald wir ein Bild haben, dann gehen wir ja damit in die Dualität. Und was ist das? Was nennen wir? Also das meinte ich. Aber wenn ich davon sprach, loslassen, ist es auch oft, haben wir manchmal Bilder wie jemand, der sozusagen meditiert, oder wir haben Bilder von Mystikern, wie sie zu leben haben. Wir haben Bilder sehr oft. Dann, die wir auch übertragen auf uns, wie wir sein sollten. Und mit Gottesbildern meine ich aber schlicht, dass wir ja geprägt sind in unserer Kultur, konditioniert sind, was das Göttliche meint. Und ich glaube einfach, das Göttliche, soweit ich das verstehe, ist jenseits von all jeglichen Begriffen. Ist überall und nicht.
Ja. Und das ist ja auch der Unterschied. Du hast es ja auch, wie du es erwähnt hast, direkt erwähnt, du hast ja vom Loslassen der Gottesbilder gesprochen.
Ja, genau.
Und nicht umsonst ist auch in unserer jüdisch-christlichen Tradition eines der wichtigsten Gebote, du sollst dir kein Bild von mir machen.
So ist es.
Und das ist ja ein Gebot, das nicht, wo es nicht darum geht, Gott loszulassen, sondern darum, wirklich Gott zu finden.
Genau.
Jetzt möchte ich ganz kurz noch fragen, ob vielleicht jemand auch hier per Telefon noch sich mit einbringen möchte. Die Leitung wäre offen.
Ja, könnt ihr mich hören?
Ja.
Ja, ganz
vielen Dank für dieses so tiefe Dialog, der einem auch so wirklich mit euch in die Tiefe ist, nimmt einem als Hörer mit euch in die Tiefe mit. Ganz vielen Dank. Und ich hätte eine Frage, oder mir öffnete sich durch wie ihr durch das ganze Thema gegangen seid, eigentlich eine Frage, weil du, Annette, hast am Anfang sehr viel erwähnt von der transformativen Kraft der Meditation im Sinne einer Sensibilisierung. Ja. Also du hast ja dargestellt, wie eigentlich sich Sinne öffnen, verfeinern, wie eine gesteigerte Wahrnehmung. So ist es bei mir angekommen. Vielleicht kannst du darauf mehr sagen, denn im zweiten Teil des Dialogs habe ich mehr eigentlich die Erkraftung, diese Entscheidung und die Erkraftung, die daherkommt, eigentlich die Meditation als Priorität im Leben zu setzen. Und ich wollte eigentlich fragen, wie das zusammenhängt, diese Kraft und die Sensibilisierung. Also es ergibt ein ganz neues Menschsein, und vielleicht mögt ihr das oder könnt ihr dazu noch was mehr sagen.
Ja, meine Erfahrung ist, weißt du, ich war ein sehr gefühlsbetonter Mensch, bevor ich begann zu meditieren. Das heißt, gefühlsbetont, weißt du, es war auch heftig, wie diese Gefühle kamen, und dann war ich entweder wütend und habe Türen geschlägt oder dies oder jenes, verstehst du? Das ist heute nicht mehr so der Fall, sondern ich empfinde, die Gefühle werden zum Beispiel viel feiner. Da gibt es Regungen, aber das verfeinert sich. Auch im Feld wahrnehmbar, das wird viel weiter, sensibler auf eine Weise. Auch der Mind, du hast, wie soll ich sagen, nicht nur, dass er geschmeidiger wird, aber es gehört auch noch zum Mind, die Innenschau. Oder die Reflexionsgabe, die Beobachtungsgabe, das wird alles viel feiner. Und gleichzeitig, wenn ich von Kraft spreche, dann meine ich eigentlich die Lichtkraft, die in der Präsenz ist. Denn wenn wir fragen, was bewirkt überhaupt, was wirkt, so ist es nicht nur das vordergründige Handeln, sondern eigentlich, wir können das, leuchtet uns schnell ein, wie es das Leben im Menschen das macht, dass sich zum Beispiel das Auge sieht, die Hand bewegen kann. Also was ist dahinter, das wirklich wirkt? Und da rede ich von einer transformativen Kraft, die, ohne dass wir so in einer grobstofflichen Welt stark eingreifen, die wirkt. Und hat auch ein selbstorganisierendes Prinzip inhärent, mit dem wir gehen können. Jetzt habe ich viel gesagt, aber mal einfach so.
Nee, da ging meine Frage einfach auch hin, weil, ja. Also ich hatte verstanden, dass, also die Frage ist Meditation als Entspannungstechnik, und ihr habt was viel Tieferes hingestellt. Und man kann sich fragen, was das für ein neuer Mensch dann werden würde. Und ich verstehe, was du jetzt erläuterst, als ein sehr lichtvoller Mensch mit sehr viel feinerem Zugang zu sich selber und zu allem, was ihn umgibt.
Ja, und seine Wirkkraft wird auch größer. Weißt du, zum Beispiel gibt es ja Bücher, wenn du das liest, da ist zwischen den Zeilen gibt es eine Art Leuchten oder eine Inspiration. Dann gibt es wieder andere, die haben das weniger oder so. Aber es hat auch mit Resonanzen zu tun. Und so sind auch die Worte, die gesprochen sind, das Eigentliche, was in den Worten, im gesprochenen Wort wirkt, ist die Stille. Verstehst du? Und diese Dinge entdecken wir mehr und können das im Lichte des Bewusstseins immer im Kontext zum Wohle von allen einsehen.
Sehr schön.
Vielen Dank.
Danke. Ich würde gern, auch nachdem wir am Ende unserer Zeit angekommen sind, die Frage gern dazu benutzen, noch einen Hinweis in eigener Sache zu geben, weil genau diese Fragestellung dessen, wie Meditation dann auch in der Dimension des Menschseins, des Werdens zum Ausdruck kommen kann, ist ja Thema eines Tagesseminars, das du, Annette, gemeinsam mit Endo Cohen und Arthur Sions in Basel am 11. Mai machen wirst. Ein Tagesseminar mit dem Titel Meditation und Evolution. Endo Cohen dürfte ja den Hörern bekannt sein. Ganz kurz zu Arthur Sions, der ein sehr spannender Mann aus Massachusetts in den USA ist. Er ist Präsident der Mind und Life des Mind Life Instituts und ehemaliger Generalsekretär der Anthroposophischen Gesellschaft der USA. Und das ist eine sehr interessante Spannung zwischen Meditation, die eigentlich etwas Östliches ist, und Anthroposophie, die eigentlich mehr eine Spiritualität des Werdens ist. Und euch drei zu diesem Thema Meditation und Evolution hier sprechen zu hören, ist sicher ein sehr, sehr lohnenswerter Event am 11. Mai in Basel. Auf der Webseite von Enlighten Next ist dieser Event auch sichtbar und auch auf der Eventseite von Villa und Sponnen. Und ganz Schluss noch ein weiterer Hinweis, wenn mir das erlaubt ist. Annette, du und ich, wir werden ja im Herbst auch eine gemeinsame Ausbildung für evolutionäre und integrale Spiritualität machen, die den Titel hat Menschen in Spirit. Dazu gibt es auch eine Website mit dem Titel Menschen in Spirit. Nur als Vorankündigung, auch diese Ausbildung, die gemeinsam mit Gastlehrern wie Endo Cohen oder auch Thomas Hübel sein wird, wird natürlich auch diesem Thema unter anderem, unter vielen anderen Rechnung tragen. Nur das einmal als Hinweis. Aber als nächste Veranstaltung in Basel, 11. Mai, Meditation und Evolution, da wird diesem Thema, dem wir heute Raum gegeben haben, sicher noch sehr, sehr viel mehr Raum gegeben werden. Annette, herzlichen Dank für deine Zeit.
Ich danke dir und euch für das Zuhören und für eure wunderbare Arbeit, die ihr hier macht. Danke dir, Tom.
Danke. Einen schönen Abend aus Frankfurt.